Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
There is more than 4,000 people from technology.
Mehr als 4.000 Leute aus der Tech-Industrie sind aus der Ukraine nach Berlin gekommen. Sie leben hier, sie haben sich registrieren lassen, sie zahlen hier Steuern. Ich habe das Gefühl, dass die Deutschen denken, der Krieg ist weit weg. Die ersten 4 Monate war ich in Rumänien. Da habe ich viel mehr Unterstützung erfahren. Ich glaube, das liegt daran, dass sie näher dran sind an der Ukraine. Ich glaube, dass die Deutschen nicht diese Angst haben, dass sie auch angegriffen werden könnten.
Ich will in Deutschland bleiben. Vor allem, weil ich meine Leute von hier aus besser unterstützen kann. Natürlich vermisse ich meine Familie, meine Freunde, meine Verwandten sehr. Aber für alle ist es besser, wenn ich hier bleibe.
It is like much more better for everybody being me here.
Fast 1 Million Menschen sind aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Viele kamen unmittelbar nach Kriegsbeginn und leben seit über einem halben Jahr hier. Manche wollen bleiben, auch wenn der Krieg irgendwann mal vorbei sein wird. Andere warten sehnsüchtig auf ihre Rückkehr in die Heimat. Wie hat die deutsche Gesellschaft sie aufgenommen? Wie gut konnten sie sich integrieren? Ich habe einige der Flüchtlinge vor einem halben Jahr getroffen, als sie gerade erst in Berlin angekommen waren und meist noch kein einziges Wort Deutsch sprachen. Jetzt habe ich sie wieder gesehen und war überrascht, wie viel sich in einem halben Jahr ändern kann. Neue Heimat, neue Perspektiven. Ukraine in Deutschland. Das ist heute unser Thema im Wochenendjournal. Ich bin Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg wird zusehends blau-gelb. Eingehüllt in ukrainischen Nationalflaggen strömen Demonstranten auf den Platz. Free Azovstal, Stop the War steht auf ihren Bannern. Oder mit der Ukraine solidarisch, Schweigen ist Schuld. Es ist der 24. August, später Nachmittag. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die heute zur Demo gekommen sind, aus 2 Gründen ein besonderer Tag. Am 24. August feiern die Ukrainer ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991. Doch dieser 24. ist für sie vor allem ein Tag des Grauens. Denn genau 6 Monate ist es her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat.
Heute stehen wir nicht nur für unsere Freiheit und Unabhängigkeit, sondern wir stehen auch für unsere Helden und Heldinnen in Azovstal, in Mariupol, die für unsere Himmel, für unsere Freiheit und Unabhängigkeit jeden Tag gekämpft hatten.
In diesen 6 Monaten sind mehr als 900.000 Menschen vor dem Krieg nach Deutschland geflohen, fast 80.000 nach Berlin. Und das sind nur die offiziellen Zahlen, diejenigen, die sich haben registrieren lassen. Immer mehr Menschen strömen auf den Platz, es sind vor allem Ukrainerinnen und Ukrainer. Die meisten blau-gelben Banner sind auf Kyrillisch bemalt, nur ganz wenige deutschsprachige sind darunter. Die Solidarität mit der Ukraine hält sich inzwischen in Grenzen, jedenfalls auf solchen Demos. Der Protestmarsch setzt sich in Bewegung, inmitten der blau-gelben Menge ein kleiner Demowagen. Stoppt den Genozid an der Ukraine, prangt an der Seitenwand. Auf dem Wagen 2 junge Frauen, eine spricht Ukrainisch, eine Deutsch. Beide sind wütend, auf Putin, aber auch auf die deutsche Bundesregierung.
Jetzt gerade laut sagen, Energieembargo jetzt! Energieembargo jetzt!
Energieembargo jetzt!
Auch Maria ist sauer. Die 32-jährige Ukrainerin ist mit ihrem 5-jährigen Sohn hier auf der Demo. Sie ist aus Kiew über Rumänien nach Deutschland geflohen. Die Bundesregierung ist ihr viel zu russlandfreundlich. Noch immer.
Ich bin mit meinem Sohn erst im Mai nach Deutschland gekommen. Nicht, als das alles angefangen hat. Es gibt schon Unterstützung, aber ja, es könnte mehr sein.
I think it could be bigger.
In welcher Hinsicht?
Ich habe das Gefühl, dass die Deutschen denken, der Krieg ist weit weg, nicht hier. Die ersten 4 Monate war ich in Rumänien. Da habe ich viel mehr Unterstützung erfahren. Dabei ist Rumänien nicht so ein reiches Land wie Deutschland. Ich glaube, das liegt daran, dass sie näher dran sind an der Ukraine. Sie haben selbst Angst wegen des Krieges. Ich glaube, dass die Deutschen nicht diese Angst haben, dass sie auch angegriffen werden könnten.
Was könnte die deutsche Politik oder Gesellschaft denn besser machen?
Es gibt so viele Versprechungen von der deutschen Regierung, was Waffenlieferungen angeht. Wir warten immer noch drauf, dass sie alle eingelöst werden. Ich denke, Deutschland sollte nicht so ein russisches Land sein. Die russische Lobby war hier groß und ist es immer noch.
Können Sie sich vorstellen, sich ein Leben hier aufzubauen, wenn der Krieg noch länger dauert?
Das will ich mir gar nicht vorstellen. Viel lieber möchte ich mir vorstellen, wieder nach Hause zu gehen.
Maria ist mit Nadja, ihrer Freundin und Nachbarin aus der Heimat, auf dem Protestmarsch, der inzwischen Richtung Siegessäule abgebogen ist. Nadja hat ihren kleinen 4-jährigen Sohn an der Hand.
Wie fühlen Sie sich heute auf dieser Demo zu sein? Unabhängigkeitstag, aber auch 6 Monate.
Ich würde mit einem Wort das beschreiben, wie ich mich heute fühle. Hochgehoben, weil ich stolz darauf bin, dass die Ukraine durchgehalten haben. Und wir warten immer noch, bis der Krieg sein Ende nimmt. Und deshalb ist es auch aufregend für uns heute. Und jeden Tag beten wir, dass das Ende mal aufhört.
Anfangs bei den Demos waren Tausende auch Deutsche dabei. Jetzt sieht man kaum noch welche. Wie fühlen Sie sich damit?
Ja, eigentlich leben wir jetzt hier in Deutschland seit dem März. Und wir wohnen hier bei einer deutschen Familie und wir kennen ganz viele Deutsche. Und persönlich kenne ich ganz viele, die Ukraine immer noch unterstützen. Obwohl es erscheint manchmal so aus, dass der Krieg irgendwie auf den hinteren Grund gegangen ist. Aber wenn ich mich mit Deutschen unterhalte, dann fühle ich das, dass sie noch sich für Ukraine interessieren und sie drücken den Daumen, dass die Ukraine weiterkämpft und gewinnt.
Wie haben Sie so die letzten Monate erlebt hier in Deutschland? Sie sind seit März hier. Also wie ist Ihr Leben hier? Sind Sie angekommen hier auch so ein bisschen?
Manche Volontäre haben uns einfach geholfen, eine deutsche Familie auszusuchen, die uns aufgenommen hat. Und seitdem wohnen wir bei dieser Familie. Und dank diesen Leuten, bei denen wir wohnen, fühlen wir uns hier wie zu Hause. Und ich würde sagen, wir haben Glück gehabt und fühlen uns hier ganz gut. Nur fehlt das Gefühl, dass es etwas mehr geholfen werden soll. Also wie zum Beispiel schwere Waffen, dass sie schneller geliefert werden sollen, weil die Ukraine so lange darauf wartet, dass sie endlich mal die Russen von unserem Heimatland verjagen können.
Während Nadja mit mir spricht, zieht ihr kleiner Sohn immer wieder an ihre Hand. Dass seine Mama hier aufgehalten wird, nervt. Ihm ist langweilig. Nadja spricht so perfekt Deutsch, weil sie in ihrer Heimat als Deutschlehrerin am Gymnasium gearbeitet hat. Nun gibt sie geflüchteten Bekannten und Freunden aus der Ukraine Deutschstunden, einfach um irgendwas zu tun.
Ich bin jetzt so weit weg, dass ich meine Diplome anerkennen möchte und vielleicht bekomme ich auch einen Platz, Arbeitsplatz hier in Deutschland. Das wäre für mich auch gut, aber wir hoffen aber immer noch, dass es nicht so lange dauert und möchten zurück in die Ukraine. Wenn es sofort aufhört, würden wir immer noch in die Ukraine kommen. Aber bis wir jetzt sind, muss man Pläne haben oder weiterleben, sowas und dabei helfen natürlich. Jeder hilft auf sein, wie er kann.
Und Ihr Mann ist noch in der Ukraine?
Ja, er ist in der Ukraine. Er ist so wie ein Reservist sozusagen. Aber hoffentlich. Ja, und er wartet auf uns.
Thank you.
Die Wohnung von Arik Weißmann ist so leer wie lange nicht mehr. Nur sein Bruder, seine Schwägerin und ein Freund sitzen an diesem Abend kurz nach acht auf der Terrasse vor dem Haus, bei Weißwein und Zigaretten. Wir legen uns Decken um die Schultern, es ist Mitte September und schon etwas frisch. Tanja und ihr Mann Nazari wohnen seit Mitte März hier. Arik hat sie in seiner 103 Quadratmeter großen Wohnung einquartiert. Die beiden waren bei Kriegsbeginn im Urlaub in Montenegro. Weil sie seitdem nicht mehr nach Hause in die westukrainische Stadt Ternopil konnten, sind sie zu Arik gekommen und geblieben.
Well, I think it was full of termins.
Die letzten 6 Monate waren voll mit Terminen bei den Ämtern. Ich glaube, das ist eine deutsche Tradition. Du brauchst einen Termin für alles. Uns erscheint das ein bisschen verrückt. Wir versuchen uns an dieses System anzupassen. Aber wir beide arbeiten als Fotografen. Wir müssen uns hier eine Existenz als Freelancer aufbauen und uns selbst Arbeit organisieren. Da kann das Jobcenter nicht so helfen.
Als ich Arik zum ersten Mal vor einem halben Jahr getroffen habe, waren alle Zimmer seiner Wohnung voll. Überall auf den Böden aufblasbare Matratzen. 15 Ukrainerinnen und Ukrainer haben damals bei ihm gewohnt. Manche nur für ein paar Tage, manche für Wochen. Einige waren Freunde aus der Ukraine. Andere hat er am Busbahnhof aufgegabelt, wo er in den ersten Kriegsmonaten Nacht für Nacht ausgeholfen hat.
Die ersten 2 Monate, nachdem wir beide uns getroffen hatten, waren schon schwierig, weil so viele Leute hier gewohnt haben. Und wir haben versucht, alles zu organisieren. Am schwierigsten war es, die ganzen Dokumente für die Leute zu bekommen, ihnen bei der Registrierung zu helfen, ihnen die Aufenthaltserlaubnis zu besorgen, alles mit dem Jobcenter zu regeln. Das ist alles nicht einfach, aber Schritt für Schritt haben die Leute Wohnungen gefunden. Dabei haben auch unsere deutschen Freunde viel geholfen, Jobs zu finden, Wohnungen zu finden.
Der 40-Jährige stammt selbst aus der Ukraine, er lebt seit einigen Jahren in Berlin. Eigentlich ist er Medienkünstler und Elektroingenieur. In den vergangenen Monaten ist er Profi für die Berliner Verwaltung geworden, erzählt er und nippt an seinem Bier.
Also in diesem halben Jahr hat sich viel für alle verändert, die du damals getroffen hast. Auch für die ganzen anderen Leute, die bei mir gewohnt haben. Es waren ja so viele hier. Manche für einen Monat, manche für 2 Wochen oder nur für ein paar Tage. Wir nennen das jetzt einen ukrainischen Hub. Ich weiß nicht, in der ganzen Zeit hatten wir nicht einen einzigen Tag ohne irgendeinen Gast.
Beim letzten Mal hast du mir erzählt, normalerweise lebst du alleine hier und seitdem leben so viele Leute hier. Wie hast du dich in den letzten 6 Monaten verändert?
Ich mag das jetzt so, ich könnte jetzt gar nicht mehr alleine leben. Unmöglich. Guck mal, jetzt haben wir 3 Fahrräder. Nicht nur 1. Wir leben hier zusammen. Nicht wie in einer Kommune. Es ist eher wie Familie. Klar, wir 3, mein Bruder, meine Schwägerin sind ja Familie. Aber die anderen, die hier leben, gehören inzwischen dazu. Wir versuchen es für alle, auch die, die nur ein paar Tage oder Wochen hier leben, möglichst schön, möglichst komfortabel zu machen. Es ist nicht wie ein Hobby, eher noch ein weiterer wichtiger Aspekt meines Lebens.
One more interest in the life.
Arik streicht sich durch seinen grauen Vollbart, als ich ihn frage, wie viele Menschen seit Kriegsbeginn insgesamt bei ihm gewohnt haben. Ganz genau weiß er es nicht, erzählt er.
I don't know, maybe 50 or 60.
Mein Gott, ich weiß nicht. Vielleicht 50 oder 60? Wirklich viele. Manche von denen leben jetzt auf dem Land, an der Grenze zu Tschechien. Sie haben Jobs, andere sind in Bayern. Soweit ich weiß, haben alle etwas gefunden. Jobs, Wohnungen, Schule für die Kinder. Ich würde sagen, 90% der Leute sind froh, hier in Deutschland zu sein.
Zu Beginn des Krieges hat Arik jede Nacht am Busbahnhof geholfen. 75 Nächte am Stück.
Jetzt haben wir ein anderes Freiwilligenprogramm gegründet. Wir helfen jetzt unseren Freunden, die an der Front kämpfen, und den Medizinern und Sanitätern vor Ort. Wir sammeln Geld und kaufen hier das Equipment ein, das sie brauchen. Wir machen das zu viert. Hier in Deutschland gibt es die Sachen in besserer Qualität. Wir machen das im kleinen Rahmen, arbeiten nur mit unseren Freunden an der Front. Wir kennen sie und wissen, was sie brauchen.
Und wir wissen zu 100%, dass es auch ankommt.
Nach einer knappen Stunde fangen wir an, über das zu reden, was hier auf der Terrasse fast jeden Abend Thema ist. die Situation an der Front, die erfolgreiche Gegenoffensive der ukrainischen Armee. Tanja, die ja tagtäglich mit ihren Freunden an der Front spricht, ist weit weniger optimistisch als ich mit meinen Quellen aus deutschen Medien.
So we can definitely see some.
Klar, definitiv hat unsere Armee Erfolg. Aber viel mehr kann ich auch nicht sagen.
With more information.
So you don't think there.
Das heißt, du gehst nicht davon aus, dass der Krieg in den nächsten paar Monaten zu Ende sein wird?
No, I'm not sure it's possible.
Nein, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Die ukrainische Armee kann den Krieg jetzt noch nicht gewinnen. Wir haben zu wenig Waffen. Die Ressourcen der Russen sind mit unseren nicht zu vergleichen. Ich glaube nicht, dass der Krieg zum Ende des Jahres zu Ende sein wird.
Für dich persönlich heißt das ja, die nächsten Monate wirst du weiter in Berlin bleiben, oder?
Ich denke, ja.
Wie fühlst du dich damit?
Es ist schon herausfordernd, anstrengend, aber auch interessant. Du bist in einer anderen Umgebung. Das bietet die Chance, einen anderen Blick auf die Welt zu bekommen.
Vor dem Konferenzraum Berlin im Humboldt-Forum ist ein Mix aus Ukrainisch und Englisch zu hören an diesem Donnerstag, Anfang September. Ich bin auf einem Networking-Treffen, zu dem eine ukrainische Online-Universität eingeladen hat. Tech for Ukraine heißt es. Die Initiative will hier in Berlin die ukrainische Tech-Community mit der deutschen zusammenbringen. Für Letztere wäre es ein großer Gewinn, denn nur in wenigen anderen Ländern gibt es so viele, so gut ausgebildete IT-Leute wie in der Ukraine. Erzählt mir Irina Wolnitska, die Gründerin der Uni.
Mehr als 4000 Leute aus der Tech-Industrie sind aus der Ukraine nach Berlin gekommen. Sie leben hier, sie haben sich registrieren lassen, sie zahlen hier Steuern. Außerdem haben wir viele Startups in der Ukraine. Und für sie ist es zurzeit nicht sicher, Büros da zu haben. Viele könnten ihre Geschäfte bald in Berlin und in anderen Städten aufnehmen.
Und passiert das bereits?
Ja, ich kenne schon einige IT-Unternehmen, die nach Berlin gezogen sind. Jedes dritte ukrainische Unternehmen hat nach Kriegsbeginn Büros im Ausland eröffnet. 10% davon in Deutschland.
Könnten diese Firmen auch nach dem Krieg hier in Deutschland bleiben?
Ich persönlich hoffe, dass sie zurück in die Ukraine kommen, denn die IT-Industrie ist jetzt die einzige gut funktionierende Industrie und IT ist momentan für die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes verantwortlich.
Die 45-jährige Larissa Monakova ist eine der 4000 ukrainischen ITlerinnen in Deutschland. Sie ist heute hergekommen, um ukrainische IT-Unternehmer zu treffen, die schon länger in Deutschland sind und Spezialistinnen wie sie suchen. Monakova hat vor dem Krieg als IT-Entwicklerin und Data-Analystin in Kiew gearbeitet. Obwohl Leute wie sie in Berlin massiv gesucht werden, hat sie bislang noch keinen Job gefunden, erzählt sie.
Ich versuche, seit ich hier bin, einen Job zu finden. Aber die Firmen, bei denen ich mich bewerbe, fragen immer, ob ich auch Deutsch spreche. Also habe ich erstmal einen Sprachkurs angefangen.
Auch in der IT verlangen sie hier Deutschkenntnisse?
Ja.
Auch sonst war sie immer mal wieder verwundert, als sie mit den Berliner Behörden zu tun hatte, erzählt sie. Wenn es um IT geht, könne Deutschland von der Ukraine einiges lernen.
Ich glaube, jeder Flüchtling aus der Ukraine hat gemerkt, dass die Ukraine digital entwickelter ist als Deutschland. Wir haben alles auf dem Smartphone. Wir haben ein Regierungsprogramm, State in a Smartphone. Wir haben den Pass auf dem Smartphone, das Covid-Zertifikat.
In Kiew schaue ich einmal im Monat in meinen Briefkasten, nicht wie hier jeden Tag. Hier kommen Dutzende von Briefen, täglich. So viel Papiermüll. Aber es hat auch was Positives. Hier in Deutschland hat man mehr Zeit zu planen. Man kann eine Woche auf irgendwelche Dokumente warten. In der Ukraine ist das Leben schneller. Wir können nicht warten. Und wir können nicht auf unsere Post zählen. Da geht so viel verloren. Eure Post funktioniert perfekt.
Ukraine letter will be lost in Germany. Your post work perfect.
Welcome, Alex Bernikov.
Hi everyone. I hope you can hear me.
Die Konferenz hat begonnen. Auf einer Leinwand auf der Bühne ist übergroß das Gesicht von Alex Bornikow zu sehen. Er ist stellvertretender Minister für digitale Transformation in der Ukraine. Bornikow lehnt lässig hinter seinem Schreibtisch in Kiew. Erzählt, wie die Regierung trotz des Krieges die Studien- und Stipendienplätze in der IT-Ausbildung ausbaut. Auch für Ukrainer, die das Land verlassen mussten. Nina Levchuk spricht gleich auf dem Panel über die Förderung von ukrainischen ITlerinnen. Ein paar Minuten hat sie trotzdem für mich Zeit. Levchuk hat selbst schon verschiedene Startups gegründet in den USA und in Deutschland. Jetzt leitet sie eine Firma für IT-Lösungen in der Logistik in Berlin. Vor dem Krieg hatte ihr Unternehmen nur ein Minibüro hier. Die meisten Mitarbeiter haben in der Ukraine und in Russland gelebt.
Wir mussten sehr viele meiner Mitarbeiter aus der Ukraine herbringen, aber auch aus Russland, damit sie hier leben und arbeiten können. Vor dem Krieg hatten wir nur 2-3 Leute hier. Jetzt sind sehr viel mehr hier. Das ist unsere neue Realität.
Kann Deutschland von dieser neuen Realität profitieren?
Deutschland kann davon massiv profitieren. Es kommen Leute mit einer neuen Energie, smarte Leute, ein Brainflow nach Deutschland. Neue Geschäftsideen, neue Firmen. Das Ganze führt im Ergebnis zu mehr Wirtschaftswachstum.
Eine dieser ukrainischen IT-Firmen, die in den letzten Monaten in Deutschland eine Dependance eröffnet haben, ist die Englisch-Rechtschreib-App Grammarly. Dima Minderer baut in Berlin gerade die Europazentrale des Unternehmens auf.
Noch haben wir nur ein kleines Büro in Berlin. Ich hoffe, wir werden hier eine wirklich große Dependance eröffnen. Denn ich liebe Berlin und ich setze darauf, dass wir viele talentierte Leute finden. Es wird sicher ein Mix sein aus Ukrainern, die gerade hergekommen sind, und Einheimischen.
Es ist ja oft in der Vergangenheit so gewesen, wenn Menschen von einem Krieg fliehen müssen, denken sowohl die, die fliehen müssen, wie die, die sie aufnehmen, dass es nur eine kurze vorübergehende Sache ist. Am Ende stellt man fest, dass man doch viel länger miteinander zu leben hat. Wir reden hier nicht nur darüber, dass es um eine Unterbringung für die ersten 4 Wochen geht. Wir reden hier über Jahre, womöglich sogar Jahrzehnte.
Berlins Integrationssenatorin Katja Kipping hat mir das Mitte März im Interview gesagt. Damals war ich verwundert über ihren Pessimismus, wie ich fand. Ganz Unrecht hatte sie nicht. Die ersten 4 Wochen sind jedenfalls vorbei. Seit einem halben Jahr nun ist die 44-jährige Politikerin der Linken im Krisenmodus. Sie versucht mit der Verwaltung vor allem Unterkünfte für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge zu finden.
Obwohl wir als Berlin ja das Tor zu Westeuropa für Ukraine-Geflüchtete waren und wirklich mit Ankünften von 10.000 pro Tag umgehen mussten, vorübergehend, haben wir es geschafft, dass keine Turnhallen eröffnet werden mussten. Also insofern kann man sagen, es gibt einfach ein paar Erfahrungen, die wir gesammelt haben und wir sind gut aufgestellt. Und vor allen Dingen gibt es eine echt gute Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Freiwilligen und den zuständigen Landesstrukturen. Und deswegen würde ich sagen, wir sind jetzt deutlich weiter als 2015. Allerdings ist die Lage momentan wirklich angespannt, das muss man sagen, weil wir haben natürlich nicht nur täglich die ankommenden Ukraine-Geflüchteten, das sind so in Berlin über die Bahnhöfe 400 bis 700 pro Tag, die ankommen.
Die bleiben nicht alle in Berlin, aber sie kommen erst mal hier an, sondern wir haben auch eine Zunahme bei den Asylsuchenden.
Kann Berlin überhaupt noch dauerhaft ukrainische Geflüchtete aufnehmen?
Na, das ist ja unsere Pflicht und wir sind ja Mitglied der Europäischen Union als Bundesrepublik und die hat ein klares Versprechen abgegeben, dass Ukraine-Geflüchtete als Kriegsgeflüchtete gelten und damit hier sozusagen das Recht haben, zu arbeiten, aufgenommen zu werden und. Und ich würde sagen, das ist nicht nur eine notwendige humanitäre Geste, sondern ich finde, das ist auch eine ganz notwendige Botschaft an Wladimir Putin. Denn er hat ja verschiedenste Waffen in seinem Krieg im Einsatz. Und neben den klassischen Kriegswaffen und der Frage der Energiesicherheit, glaube ich, wollte er auch eine Fluchtbewegung auslösen, die dann in Europa zu viel Missgunst, Verunsicherung und so weiter führt. Und dass wir hier klar sagen, Solidarität ist für uns ganz entscheidend. Das ist auch eine Botschaft an Putin. Unsere offene, unsere demokratische Gesellschaft zeigt hier ihre Stärke.
Hat Berlin noch genügend Möglichkeiten, also die Geflüchteten unterzubringen? Also jetzt nicht bei Privatleuten, sondern in eigenen Einrichtungen?
Also wenn ich sage, wir haben Antrag auf Aufenthaltszettel in Berlin für 80.000 Menschen, kann sich jeder mit schlichter Mathematik ausrechnen, dass es unmöglich ist, für innerhalb kürzester Zeit 80.000 Neuberlinerinnen und Neuberliner Wohnung zur Verfügung zu stellen. Dafür ist der Wohnungsmarkt in Berlin einfach viel, viel zu angespannt und die Warteliste für jede bezahlbare Wohnung viel zu lang. Ja, insofern sind wir unendlich dankbar, dass so viele Private sagen, sie nehmen entweder bekannte Verwandte aus der Ukraine auf, aber auch einfach so eine solidarische Bereitschaft gibt, Menschen unterzubringen. Wir haben natürlich als Land Berlin auch bei den Wohnungsunternehmen dafür geworben, dass sie Wohnungen gezielt für Ukraine-Geflüchtete zur Verfügung stellen. Da sind ein paar vermittelt worden. Aber wenn es um die Unterbringung geht, die das Land stellt, dürfen wir keinen Unterschied machen und wollen wir auch nicht zwischen Ukraine-Geflüchteten und anderen Geflüchteten. Da gibt es das Angebot, was für alle gilt. Da machen wir keine Zweiklassengesellschaft und das sind halt die Gemeinschaftsunterkünfte, die Sammelunterkünfte. Und in denen wird es enger, das muss man so klar sagen.
Sie haben die Privatleute angesprochen. Wie lange kann man auf die noch bauen?
Natürlich bekommen wir die Anrufe über die Bezirke, über die Ämter. Könnt ihr die Menschen unterbringen? Und dann sagen wir, ja, wir haben die Pflicht. Aber was wir sicher nur anbieten können, ist eine Unterbringung in einer Unterkunft. Und da entscheiden sich dann viele, dass sie eher nochmal im Privaten schauen oder auch Geflüchtete haben sich dann entschieden, dann lieber nochmal bei einem anderen Bekannten anzuklopfen oder aufs Couchsurfing zu setzen.
Wir hatten ja vor einem halben Jahr gesprochen, da haben Sie gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass das nicht ein paar Wochen vorbei ist, dieser Krieg. Das hat sich ja jetzt bestätigt. Wie blicken Sie jetzt auf die nächsten Monate?
Es ist nicht auszuschließen, dass die Zahl der Ukraine-Geflüchteten im Herbst und Winter wieder steigen werden. Einfach weil auch viel Infrastruktur in der Ukraine kaputt gemacht wurde. In den letzten Monaten sind die Zahlen kaum gestiegen, sondern haben sich auf so einem Niveau 400 bis 700 Ankünfte pro Tag eingepegelt. Aber es kann durchaus sein, dass es wieder nach oben steigt. Und wir haben momentan die Prozesse in Berlin so aufgestellt mit dem Ukraine-Ankunftszentrum, dass auch wenn es winterfest gemacht ist, wir 2000 Ankünfte pro Tag, 800 Unterkunftsplätze für die erste Notübernachtung bei der Ankunft, dass die abgesichert sind. Aber die bittere Wahrheit ist, viele haben gehofft, sie kommen nur kurz für ein paar Wochen hierher und stehen jetzt vor einer ganz schweren Entscheidung. Starten sie wirklich hier in Berlin oder in Deutschland, wo immer sie gerade sind, ein neues Leben? Womöglich in der Situation, wo ein Teil der Familie in der Ukraine im Schützengraben liegt. Das ist keine leichte Entscheidung und ich glaube, dass deswegen auch sehr viele Ukraine-Geflüchtete in einer unglaublich zerrissenen Situation sind. Und es gibt inzwischen ja von Wissenschaftlerseite die Einschätzung, womöglich muss man sich auch auf mehrere Jahre einstellen, dass die Ukraine eher so eine Art Frontstaat wird. Es kann auch einen positiven Ausgang geben und dieser Krieg wird beendet. Dann haben wir uns umsonst Sorgen gemacht, aber man muss in diesen Zeiten auf alles Mögliche gefasst sein. Das ist für eine Verwaltung total herausforderungsvoll, weil in dem Moment, wo der Worst Case eintritt und wieder Tausende jeden Tag hier ankommen, werden natürlich alle sagen, na, das war doch vorherzusehen, ihr hättet doch alle Strukturen Standby halten müssen. Wenn das nicht eintritt, kommt irgendwann der Rechnungshof und auch die Öffentlichkeit und sagt, wie konntet ihr so viel Geld ausgeben für Strukturen, die am Ende niemand gebraucht hat, aber wir leben halt in Zeiten, wo innerhalb kürzester Zeit sich sehr grundlegend die Dinge ändern können. Da braucht es viel, viel Einsatz, aber auch eine gewisse Gelassenheit.
Sie sind ja viel in Kontakt auch mit Ukrainerinnen und Ukrainern, die angekommen sind. Sehen die für sich eine Perspektive hier in Deutschland?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich weiß von Familien, wo sich ein Teil der Familie entschieden hat, er geht doch wieder zurück in die Ukraine, um auch sozusagen denjenigen, die noch da sind, beizustehen. Es gibt andere, die sagen, nein, mit Blick auch auf meine pflegebedürftigen Eltern oder das Kind versuche ich jetzt hier ein neues Leben zu starten. Andere sagen, wir sind hier und versuchen eine Brücke zu bilden, auch um Menschen zu helfen, die hier dann ausgebildet werden und womöglich später beim Aufbau der Ukraine helfen. Also da ist noch ganz, ganz viel in Bewegung, viel an Zerrissenheit und auch jede Menge menschliche Schicksale. Ganz oft wird in der Politik ja über Zahlen geredet. Wir müssen auch immer erstmal drauf schauen, mit wie vielen Zahlen rechnen wir. Aber was man nie vergessen darf, hinter jeder Zahl stehen total unterschiedliche Schicksale.
Sie haben es ja vorhin schon angedeutet. Wie blicken Sie auf die nächsten Monate, auf den Winter in der Ukraine und dann auch eben in Berlin?
Der Winter wird uns doppelt fordern, weil wir natürlich zum einen davon ausgehen müssen, dass die Asylsuchenden und Geflüchtetenzahlen wieder steigen und zum anderen, weil wir natürlich am Vorabend von auch sozialen Verwerfungen hierzulande stehen, weil immer mehr soziale Stellen, aber auch Privatpersonen melden sich und sagen, wir wissen nicht, wie wir die nächste Gaspreiserhöhung überhaupt stemmen sollen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass das Land Berlin, die Koalition, sich ganz klar darauf verständigt hat, was wir im Rahmen des Landes tun können. Unsere Mittel sind da begrenzter als die des Bundes, aber was wir tun können, das machen wir. Wir haben ein Entlastungspaket von bis zu 1,5 Milliarden Euro geschnürt und wir wollen auf jeden Fall bestehende soziale Infrastruktur unterstützen. Und diese Doppelaufgabe, die wird uns ganz schön fordern, diesen Herbst und diesen Winter.
Sehen Sie die Gefahr, dass jetzt immer mehr Leute sagen, ich kann meine Rechnung, meine Gasrechnung, meine Stromrechnung nicht bezahlen? Die Ukrainerinnen und Ukrainer bekommen alles kostenlos. Also so Vorwürfe, Dinge, die man auch in der Flüchtlingssituation 2015 immer mal wieder von rechter Seite auch gehört hat.
Die Frage ist ja immer, was wird unterstützt und was wird angerufen? Sozusagen das Ellenbogenausfahren, das Treten nach unten. Da gibt es rechte politische Kräfte, die das immer versuchen, in Krisenzeiten zu aktivieren. Das Land Berlin und ich habe mich da persönlich sehr engagiert, hat gesagt, wir gehen einen ganz anderen Weg. Wir sagen gerade jetzt, wo es im Winter schwieriger wird, setzen wir darauf, dass wir uns unterhaken, dass die Solidarität, die Kreativität, also der berühmte Berlin-Spirit abgerufen wird. Deswegen starten wir ein Netzwerk der Wärme, wo bestehende Orte des sozialen Austauschs gestärkt werden, wo neue Akteure dazu eingeladen werden und wo es einen dominierenden Gedanken gibt, nämlich gemeinsam geht es besser als einsam.
Sonntag halb zwei in der Nathanaelkirche am Grazer Platz in Berlin-Schöneberg. Die Bänke der evangelischen Kirche sind voll, wie jeden Sonntag. Wie jeden Sonntag seit März. Etwa 400 Gläubige sitzen heute in den Bänken. Sie alle kommen aus der Ukraine. Vor dem Altar steht eine mit Ikonen bemalte Holzwand, die Ikonostase, die in der orthodoxen Kirche das Kirchenschiff vom Altarraum trennt. Seit die ukrainisch-orthodoxe Gemeinde Berlins hier im März Obdach bekommen hat, schieben sie die Bilderwand jeden Sonntag um kurz vor 12 vor den Altar, erzählt André Idin, der Vorsitzende der Gemeinde. Ein Stück improvisierte orthodoxe Heimat in der Berliner Diaspora.
Das ist eine geistliche Verbindung zur Heimat und die Gottesdienste sind auch für die Geflüchtete ganz, ganz wichtig. Die finden hier auch Trost.
Ein letztes Kirchenlied, dann spricht Ole Polianko den Segen. Die meisten Gläubigen gehen heim. Nur eine kleine Gruppe, etwa 15 Frauen, ein paar Kinder, bleiben vorne beim Priester stehen. Sie sind Angehörige eines gefallenen Soldaten. Polianko hält eine Andacht.
Eine Frau hat ihr Mann im Krieg verloren und das war ein Andacht an den Verstorbenen, so einen separaten. Und das hat der Pfarrer Olech jetzt durchgeführt.
Und sowas passiert hier dann häufiger wahrscheinlich?
Es ist fast jeden Sonntag, dass wir die Andachten für die Gesundheit von Menschen halten nach dem Gottesdienst oder auch leider für die, die verstorben sind.
Vor dem Krieg war die ukrainisch-orthodoxe Kirche ein Zweig der russisch-orthodoxen. Im Mai hat sie ihre Unabhängigkeit erklärt. Andriy Ilin hat schon lange vor dem 24. Februar eine unabhängige ukrainische Gemeinde hier in Berlin gegründet.
Die russische Kirche bittet für die russischen Soldaten, die in der Ukraine kämpfen. Und da konnte grundsätzlich keine Zusammenarbeit mit solcher Kirche geben. Wir sind nicht im Gespräch und wir werden nie im Gespräch kommen. Ich war einmal in der russischen Kirche, nachdem habe ich hier die Gemeinde gegründet. Vor allem wird um Kirill gebetet, um diesen Vorsteher der russischen Kirche. Und er segnet die Raketen und segnet die russischen Soldaten und schickt die in den Krieg in der Ukraine. Und wenn man auch nicht direkt wirbt, macht man das indirekt.
Oleana Rudetschuk plauscht draußen vor der Kirche mit ihrem Opa. Der ist für ein paar Wochen aus der Westukraine zu Besuch nach Berlin gekommen. Die 22-Jährige selbst lebt mit ihrer Familie schon seit 3 Jahren hier. Seitdem ist sie auch Mitglied der orthodoxen Gemeinde hier in Berlin.
Diese Kirche ist bei uns wichtig, für unsere Seele ist wichtig, weil hier man kann sich ein bisschen beruhigen. Man kann so ein bisschen vergessen und diese Kirche ist voll. Das heißt, alle Leute, welche kommen in diese Kirche, sie brauchen das. Die brauchen richtig das. Sie können zum Beispiel mit Priester reden, wenn die etwas stört. Und du kannst nicht diese Gedanken mit anderen verteilen. Du kannst mit Priester verteilen. Du kannst ihm fragen etwas. Er kann dir helfen ein bisschen. Und deswegen, jetzt ist richtig viele Leute gekommen und die brauchen diese Beruhigung.
Auf den hinteren Bänken stapeln sich Kartons. Daneben Rollstühle, Rollatoren. Alles Hilfsgüter für die Ukraine. Die evangelische Kirche, in die in normalen Zeiten 30 bis 40 Gläubige zu den Gottesdiensten kommen, ist inzwischen zu einem Hilfszentrum geworden, erzählt der Gemeindevorsitzende Ilin.
Die deutsche Gemeinde hält die Gottesdienste im Winter im Gemeindehaus ab, weil hier zu kalt ist. Die Kirche stand leer. Wir haben hier erstmal die Sammelstelle eingerichtet. Nachdem haben wir auch nachgefragt, ob wir unsere Gottesdienste hier abhalten können, war auch zugestimmt. Das heißt, es ist ein Mittelpunkt des ukrainischen orthodoxen, nicht nur orthodoxen Lebens geworden.
Zum Ostergottesdienst, wo alle kommen, seien 4000 orthodoxe Gläubige in oder vor der Kirche gewesen, sagt Ilin. Inzwischen sei die Gemeinde sogar noch weiter gewachsen. Ilin will auch deshalb eine eigene orthodoxe Kirche in Berlin bauen.
Senatorin hat eine leerstehende Kirche angeboten. Die Begründung war, es gibt viel Leerstand in Berlin, ihr sollt irgendeine aussuchen. Das könnt ihr den Russen auch anbieten, vor 5, 10 Jahren, als die 6 Kirchen in Berlin gebaut waren. Wir werden höchstwahrscheinlich darauf bestehen, dass uns eigene Gelände, ein Platz für die Kirche vom Senat zugeteilt wird. Und dadurch würden wir sehr gerne eine eigene Kirche bauen dürfen, die auch für unsere Zwecke geeignet ist.
Fühlen Sie sich da ungerecht behandelt? Also, Sie haben ja schon deutlich gemacht, die Russen haben 6 Kirchen, die Ukrainer keine.
Ich war einen Monat hier, seit dem 24. Februar. Und ich habe überall in den Straßen ukrainische Fahnen gesehen, vor allem auf den Verwaltungsgebäuden. Und wenn ich gehört habe, wie die deutsche Regierung die Ukraine tatsächlich unterstützt in diesem Krieg, war meine Gedanke, deutsche Unterstützung endete mit dem Aushängen von ukrainischen Fahnen auf den Verwaltungsgebäuden. Ungleich behandelt sind wir schon. Die Russen haben in der Friedrichstraße ein russisches Haus, 8-stöckiges Gebäude, wenn ich mich nicht irre. Wir können bis heute vom Senat nichts bekommen. Wir sind noch in Verhandlungen um ein eigenes Kulturgebäude, wo wir uns sammeln können für die ukrainische Gemeinde, nicht nur für Orthodoxen, für allen. Haben wir noch nicht. Das heißt, die sind bevorzugt und bevorteilt, das ist klar.
Man hat sich aus Ihrer Sicht zu wenig oder nichts verändert seit Kriegsbeginn?
Verändert hat sich schon vieles, auf jeden Fall. Das Tolle, was ich jetzt finde, dass die Ministerien und dass die Verwaltung und Regierung gelernt hat, man darf nicht über die Ukraine ohne Ukrainer sprechen, so wie das früher war. Und das ist ein Riesenfortschritt. Es gibt auch viele, die nicht Russlandversteher sind. Aber es ist leider in der deutschen Politik und auch in der deutschen Regierung viele, die auf Russland angewiesen sind. Es fließen sehr viele Gelder aus Russland und. Veränderungen gibt's, die sind sehr langsam, aber ich hoffe, die werden erfolgreich und auch schneller in der Zukunft.
Die Andacht ist zu Ende. Der Priester mit seinen schlohweißen Haaren und dem Zauselbart hat jetzt Zeit für ein kurzes Gespräch mit mir.
Wir beten hier für die Gesundheit der ukrainischen Verteidiger, dafür, dass die gesund zu ihren Familien zurückkehren. Und wir beten auch für die, die das Wertvollste für die Unabhängigkeit unseres Landes gegeben haben, deren Leben.
Ich habe gerade mit einem Gemeindemitglied gesprochen. Sie hat erzählt, dass es für viele auch wichtig ist oder ein Ort, wo sie vom Krieg abschalten können, wo es mal kein Thema ist. Ist das auch die Rolle des Gottesdienstes hier?
Jeder sucht seinen Weg zu Gott, da bin ich mir sicher. Und jeder, der hierher kommt, um von den Kriegsereignissen Abstand zu nehmen, betet weiterhin für die ukrainischen Soldaten. Es ist schwer zu trennen, die Gebete von dem, was in der Ukraine passiert. Denn alle sind mit vollem Herzen, mit allen Gedanken dort und unterstützen unser Land.
Kurz bevor er geht, weist Priester Ole Polianko auf die drei Kirchenfenster, ganz oben über dem Altar, durch die jetzt die Septembersonne strahlt.
1955 hat die deutsche Gemeinde die Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Und die haben in den Fenstern gelbe und blaue Farben verwendet. Das ist vielleicht Gottes Segen noch aus der Zeit, dass es alles so geplant war, dass wir hierher kommen. Denn gelb und blau sind die ukrainischen Farben.
Lass uns ein paar Schritte hier die Straße runtergehen, da ist der Kaffee am besten, sagt Mascha, als ich sie in Berlin-Charlottenburg treffe. Ich habe die junge Studentin in der Wohnung von Arik Weismann kennengelernt. Damals im März war sie erst eine Woche in Deutschland, nach einer tagelangen Flucht aus Kiew, die sie nur mit Glück überlebt hat. Ein paar Minuten, nachdem ihr Zug das Gleis verlassen hatte, war eine Rakete am Bahnhof eingeschlagen.
Ich hatte in der Ukraine ja gar keine Zeit, irgendetwas zu planen. Ich habe meinen kleinen Rucksack gepackt und bin geflohen. Ich hatte gar keine Ahnung, wo ich am Ende lande. Ich bin einfach gefahren, erst mit dem Zug, dann mit dem Bus. Es fühlt sich so an, als hätte ich während der Flucht die ganze Zeit geschlafen. Es war einfach so stressig. Ich konnte gar nicht verstehen, was passiert um mich herum in der Welt. Und dann war ich am Berliner Busbahnhof. Und da habe ich Arik getroffen. Er hat gesagt, du bist allein, komm mit. Es fühlt sich für mich so an, als wäre das alles erst 2 Wochen her. Ich kann kaum glauben, dass ich schon 6 Monate hier bin.
Jetzt hat sie ein Lieblingscafé hier in Berlin und sich auch sonst gut eingelebt. Mascha ist 21. Mit ihren weichen Gesichtszügen, ihrem Käppi über den langen blonden Haaren wirkt sie jünger, fast kindlich. Und doch hat sie in den letzten Wochen hier in Deutschland viel erreicht, fast ganz allein. Wir sitzen draußen in der Herbstsonne und Mascha erzählt mir, wie die letzten Monate für sie gelaufen sind.
Wenn ich das in wenigen Worten zusammenfasse, Termine, Termine, Arbeit, Arbeit, Zuhause, Arbeit, Termine. Es ist wirklich so. Die erste Zeit musst du so viele Dokumente besorgen. Anfangs war es echt schwer. Du schaust auf allen möglichen Seiten und überall steht was anderes. Aber inzwischen weiß ich, was man braucht und kann anderen Ukrainern helfen, die nach Deutschland kommen.
Du hast ja relativ schnell einen Job gefunden. Wie lief das so?
Mich haben das auch meine ukrainischen Bekannten gefragt. Wie hast du das so schnell gemacht? Ich wollte es einfach. Ich habe 24 Stunden am Tag gesucht, im Netz, bei Instagram und dann einen Job in einer Brauerei gefunden, in einem Biergarten. Für den Anfang hier in Deutschland war das okay. Mein Deutsch war auch noch nicht so gut. Aber jetzt suche ich was anderes.
Eigentlich spricht sie inzwischen fast perfekt Deutsch, nach nur einem halben Jahr. Im Interview will Mascha doch lieber Englisch reden. Da mache sie keine Grammatikfehler. Mascha wohnt noch immer in der Wohnung von Arik Weismann, die inzwischen nicht mehr so voll ist wie noch im März. Jetzt muss sie sich das Zimmer nicht mehr mit drei anderen Geflüchteten teilen.
It's exactly family, because we take care about each other.
Wir sind wirklich eine Familie geworden. Wir sorgen füreinander, 24 Stunden am Tag. Ich sorge für sie, sie für mich. Sie sind nicht mehr nur Freunde, sondern wirklich Familie, Teil meines Herzens. Ich hätte mit so etwas nie gerechnet. Ich weiß nicht, auch wenn ich mitternachts nach Hause komme, von der Arbeit. Willst du was essen? Wenn du was brauchst, ich helfe dir. Dieser Ort spielt eine so große Rolle in meinem Leben.
Und doch ist ihre wahre Familie noch immer in der Ukraine, teils in Kiew, teils im Osten des Landes. Wie so viele Ukrainer, die nun hier in Deutschland sind, checkt auch Mascha jeden Morgen zuallererst ihre Nachrichten. Geht's meinen Leuten gut? Was ist in der Ukraine passiert? Was haben mir die Freunde geschrieben? Was haben sie auf Social Media gepostet?
Ich rufe meine Mutter dreimal am Tag an. Ich will einfach wissen, ob alles okay ist. Es kann ja jederzeit etwas passieren. Ich bin nicht in Kiew geboren, sondern im Osten der Ukraine, eine Stadt in der Nähe von Dnipro. Ich war schockiert, als die Stadt zerbombt wurde, weil ich noch viele Verwandte dort habe. Als ich das erfahren habe, habe ich versucht, alle in dem Moment zu erreichen. Es war so schmerzhaft. Ihnen ist zum Glück nichts passiert.
Vor zwei Wochen war die ukrainische Armee ja sehr erfolgreich mit der Gegenoffensive im Osten. Wie hast du das verfolgt?
Es war die beste Zeit für mich. Ich war so glücklich. Ich hoffe, es geht weiter so und wird besser und besser. Ich wache eigentlich jeden Tag morgens auf und hoffe, dass der Krieg bald vorbei sein wird. Wir den Krieg so bald wie möglich gewonnen haben. Ich bin wirklich stolz auf mein Land. Das ist wichtig für mich.
As soon as it possible, we will be winner. I'm really like proud of my country. It's important for me.
Doch selbst wenn das bald irgendwann eintreffen sollte, Mascha will in Deutschland bleiben.
Ich will in Deutschland bleiben. Vor allem, weil ich meine Leute, meine Familie von hier aus besser unterstützen kann. Natürlich vermisse ich meine Familie, meine Freunde, meine Verwandten sehr. Aber für alle ist es besser, wenn ich hier bleibe. Ich werde bald einen neuen, besseren Job haben. Mal sehen, wie alles läuft. Aber ich will keine Vorhersagen treffen, wenn ich eins in den letzten Monaten gelernt habe. Vorhersagen machen keinen Sinn. Aber jetzt will ich wirklich erstmal in Deutschland bleiben.
Neue Heimat, neue Perspektiven. Ukraine in Deutschland. Das war heute unser Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.